Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge Datenfreiheit. Wir sprechen heute mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Stefan Brink, über ein sehr schönes Thema und ein sehr großes Thema, nämlich darüber, welche Aufgabe unsere Behörde hat, und zwar vor allem, inwiefern sie beratend tätig ist und wie diese Beratung aussieht. Und dazu begrüße ich Stefan Brink und sage Hallo.
Ich grüße dich, Chuck. Freut mich sehr.
Unsere Aufsichtsbehörde oder als Aufsichtsbehörde haben wir die Rolle, die Aufsicht sicherzustellen. Wir verwalten, wir sind eine Behörde, die den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Blick hat. Zu unserer Aufgabe gehört es aber auch, beratend tätig zu sein. Warum ist das so?
Das ist eine schöne Frage, und wenn ich so in den Kreis der Aufsichtsbehörden in Europa schaue, scheint es darüber auch durchaus unterschiedliche Auffassungen zu geben. Dass wir in diesem Kernbereich, den du genannt hast, der üblichen Verwaltungstätigkeit, unser Kerngebiet haben, das ist allgemein anerkannt. Aber sobald wir uns da so gefühlt ein bisschen an den Rand begeben, also sozusagen aus der Behörde rausmarschieren und mal irgendjemanden fragen, zum Beispiel, was machst du da, oder ihn fragen, brauchst du Hilfe? Oder uns an die Öffentlichkeit wenden, an die Presse wenden, dann sind wir schon gefühlt sozusagen in Randbereichen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass das, wenn wir uns die Datenschutzgrundverordnung anschauen, überhaupt nicht stimmt. Die Datenschutzgrundverordnung hat ein anderes Bild von Aufsichtsbehörden. Wir sind nicht diejenigen, die in ihrem Türmchen sitzen und darauf warten, dass irgendjemand vorbeikommt und an der Tür klingelt und was möchte oder eine Beschwerde abwirft, sondern wir sind, und zwar, weil es die Datenschutzgrundverordnung so will, eine aktive, nach außen gerichtete Behörde, die auch ungefragt sich einmischt, die Hinweise gibt, die sensibilisiert und die deswegen ganz massiv natürlich auch Beratungsleistungen anbietet.
Immer wieder taucht dieses Wort Sensibilisierung auf. Was meint denn das genau?
Das ist ein Begriff, den wir in der Datenschutzgrundverordnung finden an verschiedenen Stellen, insbesondere auch im Artikel 57, wo unsere Aufgaben beschrieben sind. Da ist die Datenschutzgrundverordnung sehr, ausschweifig möchte ich nicht sagen, aber doch schon sehr genau und breit aufgestellt bei der Beschreibung der Aufgaben. Das ist eine riesenlange Latte, fast so lang wie die Zahl der Befugnisse, die wir nach Artikel 58 haben. Sensibilisierung wird nicht näher definiert, heißt aber offensichtlich, dass wir dazu beitragen, dass in der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch bei den Datenverarbeitern, bei den Unternehmen und den Behörden ein Gespür dafür entsteht, dass man es mit einem kostbaren Gut zu tun hat, nämlich mit personenbezogenen Daten, dass man da mit vorsichtig umgeht und dass man durchaus auch ein Risiko läuft, wenn man mit den Daten umgeht, das Risiko, andere Menschen in ihren Rechten zu verletzen, und das mittelbare Risiko, dafür auch bestraft zu werden. Das ist aus meiner Sicht die Sensibilisierung, die gemeint ist, die Betroffenen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Verarbeiter, denen zu helfen, ein besseres Gespür dafür zu entwickeln, dass wir es mit einem kostbaren Gut zu tun haben.
Also die DSGVO sagt im Prinzip, dass man auch dafür sorgen soll, dass man die DSGVO versteht.
Ja, das ist die zweite Aufgabe, sozusagen die nachgelagerte Aufgabe, die wir haben. Die erste Aufgabe heißt ganz klar, hier ist das Gesetz, setzt es um, vollzieht es, sorgt dafür, dass es genauso wird, wie das Gesetz das möchte. Und die Ebene hinten dran ist, nur Vollzug allein wird nicht helfen, also sozusagen nur mit dem brutalen Gesetzesbefehl und den Sanktionen, die hinten dran stehen, das allein wird nicht helfen, sondern ihr habt größeren Erfolg mit eurer Aufgabe, wenn ihr gleichzeitig Verständnis für die Grundverordnung schafft. Und das wiederum schafft ihr, indem ihr über das Thema redet, präsent seid, darauf hinweist, wo es überall vorkommt, was die Kontexte sind, was übliche Gefahren sind, wie man sich selbst schützen kann und welche Pflichten natürlich hauptsächlich auch die Verarbeiter haben, um uns in unseren Rechten nicht zu verletzen. Also beide Ebenen gehören dazu.
Und wenn ich mich jetzt frage, wie schütze ich mich da, da kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext ich mich bewege. Das heißt, jeder macht so auf seine Weise die Dinge. Wenn ich als Bürger im Internet unterwegs bin, ist es was anderes, als wenn ich ein Unternehmen bin und so weiter und so weiter. Es gibt ja unterschiedliche Akteure.
Und es gibt auch unterschiedliche Rollen, in denen wir uns befinden. Als Bürger denkt man häufig, super, Datenschutzgrundverordnung, Bürgerrecht, Auskunft, Löschung, eine tolle Ermächtigung für mich. Aber es ist mehr als das, weil wir als Bürger eben auch häufig in der Rolle des Verarbeiters sind, wo wir mit den personenbezogenen Daten anderer umgehen. Und das passiert ganz schnell, ja, wenn wir mit unserem Smartphone ein Foto von einem anderen machen. Das ist jetzt kein rechtswidriger Akt und auch kein gravierender Eingriff, aber es ist schon mal die Basis dafür, dass man ziemlichen Schaden anrichten kann, wenn man nämlich zum Beispiel dieses Bild dann mit anderen teilt, indem man es weiterschickt. Oder noch gravierender, wenn man das im Internet postet und jedermann zur Verfügung stellt, dann sehen wir auf einmal, dass wir nicht nur Opfer sind und Betroffener, sondern auch Täter in vielen Bereichen, dass wir Verarbeiter sind und dass wir da in vielen Bereichen auch zusehen müssen, dass wir Rechte anderer nicht verletzen. Vorsichtig sein müssen wir immer. Die Datenschutzgrundverordnung ist tatsächlich, was den einzelnen Privaten angeht, relativ großzügig. Es gibt eine Vorschrift, in der steht drin, das, was du da so zum persönlichen und familiären Gebrauch machst, das wird nicht von uns reguliert, da kümmern wir uns nicht drum. Und das Thema haben wir relativ häufig, wenn zum Beispiel im privaten Umfeld gefilmt wird oder eine Videokamera das eigene Grundstück überwacht, dass wir sagen, gut, wenn du nicht auf öffentliche Flächen filmst, halten wir uns raus. Da ist die Grundverordnung in vielen Bereichen nicht anwendbar. Aber das ist sofort anders, wenn ich zum Beispiel eine gewerbliche Plattform nutze, also auf Facebook bin und dort dann die Daten Dritter bekannt gebe, poste, verbreite, häufig in ganz positiver Absicht. Ich habe ein schönes Bild gemacht, ich freue mich drüber, da sind halt andere zu sehen, die sehen toll aus, also kann ich doch wohl das Bild nehmen. Und bei der Gelegenheit stellt man dann fest, da bist du aber an der Kante. Ist das noch persönlich familiär? Gibt es einen großen Streit zwischen den Datenschützern, ob das Posten von Bildern auf einer sozialen Plattform, ob das schon unter die Datenschutzgrundverordnung fällt? Ich glaube, das ist so. Oder ob man sagt, das ist noch familiäre Tätigkeit, habt euch mal nicht so, haltet euch mal raus, ihr lieben Datenschützer. Aber die Rollen zwischen aktiven Verarbeiter von personenbezogenen Daten und die Rolle als Betroffener, die macht jeder mit. Und es ist niemand da, der nie Betroffener ist und niemand da, der nie Verarbeiter ist.
Und die Einschränkung, dass man im familiären Kontext ein bisschen freier ist, hat damit zu tun, dass man dann nicht immer seinen Familienangehörigen fragen muss, darf ich jetzt dieses Foto machen? Da geht man davon aus, dass das irgendwie okay ist.
Das ist eine ganz pragmatische Entscheidung des Gesetzgebers gewesen. Wenn man den Datenschutz zu 100% hätte umsetzen wollen, hätte man auf diese Einschränkung verzichtet. Mit der Argumentation, also wenn ich auf der Geburtstagsfeier von der Tante Frieda Bilder mache und die auf Facebook poste, das kann für die Tante Frieda, wenn sie im blöden Moment erwischt wird oder wenn sie in einer unglücklichen Situation ist oder einer peinlichen Situation ist, das kann ihr ganzes Leben beeinträchtigen. Ja? Und zwar nicht nur bei der 85-jährigen Tante Frieda, sondern auch bei der 10-jährigen Tina. Ja? Und wenn man so denkt, was für Schaden kann man denn anrichten, dann müsste man eigentlich alles unter die Datenschutzgrundverordnung packen. Es ist eine pragmatische Entscheidung zu sagen, das lassen wir raus, weil, und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, es immer auch mehr Rechte gibt als nur Datenschutzrechte. Es gibt natürlich auch die Rechte auf freie Meinungsäußerung. Es gibt das Recht, journalistisch zu arbeiten. Es gibt das Recht, künstlerisch zu arbeiten. Und all diese gegenläufigen Grundrechte und Positionen sozusagen Platz zu machen und zu sagen, der Datenschutz zieht überall durch, das ist eine Entscheidung, die kann man keinem Gesetzgeber empfehlen. Vernünftig ist es zu sagen, wir konzentrieren uns mal auf die gewerbliche Datenverarbeitung. Da geht es eigentlich immer um die Wurst und das regulieren wir. Und die Bereiche, die so ein bisschen auch entweder persönlich familiär aussehen oder wo es um Presse geht, um Informationsfreiheit, um Meinungsfreiheit, das ist ganz vernünftig, dass der Gesetzgeber, also in dem Fall der europäische Gesetzgeber, gesagt hat, da nehmen wir mal unseren Regelungsanspruch zurück. Da halten wir den Ball mal flach. Ich finde es gut, dass der europäische Gesetzgeber gesagt hat, im Bereich persönlicher, familiärer Tätigkeit halten wir uns mal raus.
Und du hast gerade gesagt, dass da auch Kinder eine besondere Rolle spielen. Also wenn Tante Erna auf Facebook landet, aber auch ein Kind zum Beispiel. Und du hast schon den Artikel 57 der Datenschutzgrundverordnung benannt. Ich schaue mir da den Artikel an, da heißt es, unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegte Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem Hoheitsgebiet, und jetzt kommt es, unter B, die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Und genau. Dann kommt es, besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder.
Ja, zwei Gesichtspunkte, die mir wichtig sind in dem Kontext. Erstens, da steht drin, jede Aufsichtsbehörde muss in diesem Bereich arbeiten. Das ist also nicht irgendwie nice to have oder wenn wir sonst nichts zu tun haben, machen wir mal was in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Sensibilisierung. Erster Gesichtspunkt ist eine Pflichtaufgabe, die ich auch für vollkommen naheliegend halte. Und der europäische Gesetzgeber ist echt schlauer, als man so denkt. Er sagt nämlich noch diesen Satz 2 dazu, besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder. Das heißt, der europäische Gesetzgeber hat erkannt, dass die Aufklärungsarbeit, die Sensibilisierungsarbeit von Aufsichtsbehörden sich gerade auch auf Kinder beziehen sollte, weil Kinder in besonderer Weise angreifbar sind, und zwar und immer unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes, also der informationellen Selbstbestimmung. Sie sind schutzbedürftig, weil sie Kinder sind, weil sie noch nicht selbst für den Schutz ihrer eigenen Rechte ohne weiteres sorgen können. Sie müssen herangeführt werden, sie müssen überhaupt das Thema mal kennenlernen. Und sie müssen Maßnahmen kennenlernen, wie man sich so schützt. Ein Erwachsener weiß, ich kann eine Tür zumachen, ich kann Rollladen runterlassen, ich kann mit einer verschlüsselten Verbindung arbeiten, ich kann mein Gesicht verpixeln. Das wissen Kinder zunächst mal nicht, das muss man ihnen beibringen. Und auf der anderen Seite sind Kinder eben auch Akteure in diesem Bereich. Gerade was die Digitalisierung insgesamt angeht, sind Kinder häufig sozusagen in der allerersten Linie und sind die Ersten, die Kontakt bekommen. Schauen wir mal auf den heute wirklich maßgeblichen Bereich des Internets und der sozialen Medien. Es sind immer Kinder gewesen, die sehr schnell neue Angebote ausprobiert haben, die auch die Möglichkeiten dieser Medien ausgelotet haben, mit allem drum und dran, im Positiven wie im Negativen. Und die Kinder waren und sind in dem Bereich häufig ohne Anleitung, ohne Vorbild, ohne effektiven Schutz. Sie müssen untereinander auskommen. Sie verletzen sich häufig gegenseitig. Sie werden von Dritten verletzt in diesem Kontext.
Müssen da und Eltern nicht eingreifen?
Und ja, sagen, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Und natürlich ist es auch zunächst mal Aufgabe der Eltern, im Rahmen der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts Kinder darauf vorzubereiten, wie gehen wir mit dem Thema Öffentlichkeit im Internet um. Wie grenzen wir Privates von Öffentlichem ab? Und Eltern müssen dabei eine eigene Linie finden. Und die Linien können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und da sollte sich der Staat auch nicht einmischen. Der Staat sollte nicht, und auch wir als Aufsichtsbehörde, wir sind Staat. Wir sollten nicht sagen, geht alle raus aus Facebook. Wir sollten auch nicht sagen, geht alle rein in Facebook. Sondern unsere Aufgabe ist, aufklären, sensibilisieren, darauf hinweisen, in erster Linie dann eben auch die Eltern darauf hinzuweisen, da sind Probleme, überlegt euch das gut. Ist es tatsächlich so sinnvoll, mit dem Tag der Geburt des neuen Erdenbürgers eine Facebook-Seite anzulegen und jeden Tag ein neues Bild von dem Kind zu posten? Ist das tatsächlich eine gute, sinnvolle Wahrnehmung deines elterlichen Erziehungsrechts? Dass die Eltern das Recht haben, das zu tun, ist kein Zweifel. Ob es im Interesse des Kindes ist, darüber kann man nachdenken. Und deswegen reden wir mit den Eltern, solange nur die Eltern ansprechbar für uns sind. Aber wir müssen eben auch mit den Kindern und Jugendlichen reden und sie da in ihrer Position auch wieder als Akteure, aber eben auch in vielen Bereichen als Betroffene und sogar als Opfer, müssen sie auf die Kinder zugehen und ihnen helfen, ihnen Zusammenhänge erklären, ihnen Mechanismen erklären und ihnen Schutzmaßnahmen näher bringen, um sich diesen Herausforderungen der digitalen Lebenswelt gut zu stellen. Wir haben das Riesenproblem, dass viele Eltern es de facto nicht können und selbst wenn sie es können, häufig nicht machen, sondern den Kindern ein Smartphone geben und wenn es weit kommt, dann wird noch eine 3-minütige Standpauke gehalten und dann wird das Kind entlassen in die Freiheit. Und ein Smartphone in der Hand zu haben, heißt tatsächlich in diesem Kontext, den gesamten Zugang zum Wissen der Welt zu haben. Mit allen Bereichen, wo ich überhaupt nicht erklären muss, warum bestimmte Inhalte im Netz nicht kindgerecht sind. Und zumindest nicht ohne elterliche Begleitung und Erklärung und Erläuterung betreten werden sollten. Wir wissen alle, und da spreche ich auch von mir selber, ich bin Vater von drei Töchtern, die in sehr unterschiedlichem Alter mit dem Internet konfrontiert wurden. Meine Älteste ist jetzt Anfang 20, die war so, da war das so mit 15, 16, wo sie ein Smartphone bekam. Und natürlich habe ich nicht die ganze Zeit dahinter gestanden. Ich habe mir auch, obwohl ich das als Elternteil tun darf, ich habe mir nicht die Browserhistorie angeschaut jeden Abend und mal durchgecheckt. Ja. Man redet mit seinen Kindern darüber, dass es schwierige Themen gibt, dass es Seiten gibt, auf die man nicht gehen sollte. Man gibt manche Hinweise, aber man ist im Prinzip dann bei der Nutzung nicht mehr dabei. Und dann heißt es häufig, na gut, das ist Vertrauenssache. Und wir wissen alle, dass es keine Vertrauenssache ist, sondern dass natürlich probiert wird, gerade auch in diesem Alter, und dass da auch Sachen schiefgehen und richtig schiefgehen und die Kinder beeinträchtigen. Meine zweite Tochter war früher dran, die war schon so mit 13, 14 im Netz unterwegs. Und meine Jüngste war mit Sicherheit schon mit 10 Jahren eigenständig im Netz unterwegs. Und das heißt schlicht und ergreifend, sie war in dem Moment nicht beschützt. Und das muss man sich ganz deutlich machen. Und diejenigen, die da robust vorgehen und sagen, naja, die Kinder finden sich schon zurecht und das wird schon irgendwie sich auswachsen, die verhalten sich so ähnlich wie eine Familie, die haben ein sehr schönes Grundstück, an dessen hinterem Ende steht eine Schallschutzmauer und da ist eine Tür drin und da hinten dran ist eine Autobahn. Und sie sagen dem Kind, gell, du spielst nur im Garten. Und da ist zwar eine Tür, aber da gehst du nicht durch. Und sie lassen die Tür unverschlossen und sie hoffen, dass alles gut geht. Das ist nicht die Wahrnehmung der elterlichen Sorge, die man sich so vorstellen könnte. Aber ich glaube, es ist in sehr, sehr vielen Bereichen alltäglich. Ich will jetzt nicht den Stab über den Eltern brechen. Ich sage selbst, dass ich und
viele Eltern nicht viel... Viele Eltern haben auch gerade im Zuge der aktuellen Pandemie, müssen die Kinder irgendwas machen. Also ja. Das ist, da fragt man sich dann auch als Eltern, wie mache ich das gut? Ich glaube, da gibt es auch diese Fragen. Mittlerweile scheint es mir auch so zu sein, dass sogar noch Jüngere an den Geräten sind. Das ist, glaube ich, auch so. Und dann gibt es kluge Spiele. Also, und was ich auch zurzeit wahrnehme, ist, dass man sagt, okay, im Zweifel können wir auch unsere Kinder so ausstatten, dass wir sie auch mal ein bisschen begleiten können, das heißt tracken können.
Ja.
Also es gibt einmal den Zugang zum Gerät, zu gucken, wie ist die Browser-Historie, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man die Nutzung der Geräte einschränkt.
Super Angebote, so, medienpädagogische Angebote, wo man auch sicherstellen kann, dass Kinder nur auf geprüfte Seiten gehen können. Ein großes Angebot. Die Frage ist immer, wie häufig wird es genutzt? Ja. Medienpädagogik ist eine zentrale, wirklich wichtige Aufgabe. Und da sozusagen reihen wir uns ein bei denjenigen, die dort Unterstützung leisten können. Genauso wie die Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich auch die Aufgabe haben, Schülerinnen und Schüler an die Thematik ranzuführen. Aber auch da stellt sich immer die Frage, können die das eigentlich? Ja, wie internetaffin, wie technikaffin sind denn die Lehrerinnen und Lehrer? Ist das noch die richtige Generation? Und daraus entwickeln sich dann viele Angebote, wie zum Beispiel Datenschutz geht zur Schule, wo wir sagen, na, wir versuchen es mal mit besonders versierten oder Lehrerinnen und Lehrern oder wir versuchen es mal mit jungen Pädagogen, die wir fit machen in dem Bereich und die dann in die Schulen gehen, die keinen so großen Altersabstand haben zu den Schülerinnen und Schülern und von denen eher was angenommen wird, als wenn da der 50-jährige Lehrer oder der 55-jährige Datenschutzbeauftragte kommt und sagt, hier, ich weiß was und hört mal alle zu, gell, aufgemerkt jetzt. Das läuft halt nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch eine Sprachenfrage, ne? Wenn man sagt, der und der Artikel garantiert dir diese Möglichkeit oder dieses Recht, ist für Kinder vielleicht ein anderes Thema.
Ja.
Aber du sprichst.
Wenn ich da einen fließen lassen darf, man meint immer, man hätte eine Sprache, die wäre verständlich oder die wäre sogar cool. Wenn ich die Rückmeldung meiner Töchter an mich sehe, merke ich eigentlich immer nur, kriege ich immer nur zu hören, du bist peinlich. Ja? Und wer peinlich ist, ist nicht der richtige Lehrer. Ja,
ja, und ich glaube, das sagtest du ja auch, die Kinder sind, glaube ich, viel schneller an den Geräten als die Eltern. Das ist, glaube ich, das werden viele teilen, diese Wahrnehmung. Kommen wir mal zu einem Punkt, der auch für unsere Behörde wichtig ist. Du hast es gerade genannt, der Datenschutz geht zur Schule. Wir haben auch hier das Thema Datenschutz kinderleicht. Bei uns arbeitet auch eine Kollegin, die auch, oder zwei Kollegen sind es, die sich mit Kulturfragen beschäftigen, was jetzt auch, um auf den Ausgangspunkt zu kommen, für eine Aufsichtsbehörde zunächst einmal abstrakt erscheint, aber ist zu den Aufgaben gehört. Und dort ist gerade Kinder anzusprechen, beziehungsweise die Sensibilisierung vorzunehmen, ein großes Thema. Wie findet man die richtige Sprache? Wie findet man die richtigen Projekte? Wen spricht man da an? Viele Fragen auf einmal. Also wie funktioniert hier die Beratungsleistung und die Sensibilisierung?
Ja, das ist eine Frage, die ich gerne weitergebe und wo ich sicher bin, dass wir auch dazu nochmal einen Beitrag der Kollegin bekommen, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Da geht es häufig eben genau um die Frage, wie finde ich die richtigen Kanäle? Wie finde ich die richtigen Ansprechpartner, die richtigen Kooperationspartner? Wie komme ich an die Schulen ran? Wie komme ich an Medienpädagogen ran? Wie können wir unsere Botschaft, die wir ganz klar haben und klar vor uns vor Augen sehen, wie können wir die gut vermitteln? Und das können wir häufig gar nicht selbst, weil wir eben nicht diejenigen sind, die die richtige Sprache finden. Wenn ich mit Kindern rede, schicke ich eigentlich keinen Juristen. Ich schicke auch nur bedingt erfolgreichen Techniker, sondern ich spreche jemanden, der weiß, wie man mit Kindern sprechen muss. Und das können wir nicht ohne weiteres und das machen wir. Was wir haben, ist inhaltlich unsere Botschaft und ein klarer Auftrag der Datenschutzgrundverordnung, die eben, und das will ich nochmal an zwei, drei Beispielen erläutern, so einen klaren, eine klare Position zugunsten von Kinderrechten einnimmt. Das ist wirklich ein positiver Punkt der Datenschutzgrundverordnung, die in der öffentlichen Debatte immer eher als schwierig empfunden wird. Das ist auch eine echte Leistung, dass man ein Gesetz immer wieder durchzieht, geradezu imprägniert mit dem Gedanken, und bei Kindern müssen wir besonders aktiv werden. Zwei Beispiele. Die zentrale Verarbeitungsvorschrift für die Datenverarbeiter in ganz Europa ist der 6.1f Datenschutzgrundverordnung. Da geht es darum, dass jemand Daten verarbeitet auf Basis eines berechtigten Interesses. Also er sagt, das, was ich hier mache, ist gut und wichtig. Und das wird dann abgewogen, dieses berechtigte Interesse mit gegenläufigen, schutzwürdigen Belangen von Betroffenen. Und siehe da, da steht drin im 6.1f, dass man insbesondere bei der Abwägung der Interessen berücksichtigen muss, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Also klare Ansage der Datenschutzgrundverordnung, achtet auf Kinder. Oder den Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung, wo ganz deutlich nochmal differenziert wird, da geht es um Minderjährige, da geht es um über 16-Jährige, unter 16-Jährige, die auch differenziert behandelt werden müssen. Es macht halt einen Unterschied, ob Daten von einer 8-Jährigen verarbeitet werden oder von einem 17-Jährigen. Und auch da nochmal kleine Lektüre, ein Erwägungsgrund der Datenschutzgrundverordnung. Das ist so ein Vorspann, der für die Auslegung der eigentlichen Normen der Grundverordnung verwendet wird. Der beschäftigt sich mit dem Recht auf Vergessenwerden und der Möglichkeit, über seine Datenschutzgrundrechte dafür zu sorgen, dass jemand auch mal eigene personenbezogene Daten löscht und vergisst. Und da ist ein Satz drin, der sehr, sehr zentral ist und gut ist in diesem Erwägungsgrund 65 zum Recht auf Vergessenwerden. Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte. Also auch da eine Konstellation, wo man darauf hinweist, wenn ich als Jugendlicher, juristisch würde man sagen als Minderjähriger, eine Erklärung abgebe, dass nämlich eine Einwilligung, dass ich eine Einwilligung gebe für eine Datenverarbeitung, dann muss ich als Erwachsener, also nach dem 18. Geburtstag, eine Chance haben, das auch tatsächlich mir nochmal zu überlegen und anders anzugehen.
Und was heißt anders angehen?
Mir eben zu überlegen, war das eigentlich so klug, dass ich als 14-Jähriger bei TikTok ein Häkchen gesetzt habe, jo, ich bin einverstanden, dass ihr alle Bilder verwendet und das darf auch für Werbezwecke genutzt werden und der ganze Kram wird sonst wo gespeichert und ich weiß eigentlich gar nichts, dass ich mir dann überlege, naja, möglicherweise hat das erhebliche Nachteile und mir wäre es ganz lieb, ich stehe jetzt vor einer Ausbildung oder ich will einen Beruf ergreifen und ich möchte eigentlich nicht, dass mein Ausbilder oder mein zukünftiger Arbeitgeber eine Internetrecherche macht und dann Bilder findet, von denen ich heute sagen würde, war nicht so klug. War eine tolle Zeit damals, das sieht man auch. Aber jetzt das nochmal sozusagen als im Rucksack mit sich rumzutragen, finde ich nicht so gut. Bitte einmal komplett löschen.
Ich glaube, da würde auch ein nicht Minderjähriger, sondern ein Erwachsener sich ab und zu wünschen, ein Foto mal aus der Historie zu nehmen. Aber dieses Recht auf Vergessenwerden, gibt es das?
Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist der Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine Regelung, die uns auf der einen Seite sehr weit nach vorne gebracht hat, dass man tatsächlich dem Einzelnen eine relativ große Herrschaft darüber, was andere über mich wissen und aufbewahren dürfen, gibt. Und auf der anderen Seite sehen wir dann natürlich das enorme Vollzugsdefizit, das im Datenschutz immer eine Rolle spielt. Nämlich dieses Recht zu haben, ist nicht gleichbedeutend mit der Durchsetzung dieses Rechts. In Europa, glaube ich, geht das schon ziemlich gut. Aber wenn wir uns mal jetzt die großen europäischen Suchmaschinen und die großen europäischen sozialen Plattformen anschauen, dann wird man sagen, ist nicht viel. Das ist US-amerikanisch, das ist indisch, das ist chinesisch. Und da die Datenschutzgrundverordnung durchzusetzen, ist zwar rechtlich durchaus drin, aber praktisch häufig ausgeschlossen.
Und wird es irgendwie wirkmächtiger oder kriegt man da eher das hin, wenn man sagt, es handelt sich hier um einen Minderjährigen, werden die anderen dann aktiver?
Also das kann man durchaus sagen. Es gibt zum Beispiel gerade in den USA, die sehr gut auf dem Trip sind, Datenschutz zu lernen und zu verstehen, so wie die Europäer ihn verstehen. Es gibt dort ein zentrales Datenschutzrecht, das ist ein Kinderrecht. Ein Akt, der dafür sorgt, dass ich insbesondere als Minderjähriger eine Chance habe, dass meine Daten fair verarbeitet werden und sogar auch in den USA eine Chance haben, dass meine Daten gelöscht werden. Da sind die ganz gut. Also Kinderschutz ist ein Aspekt, der in den USA eine relevante Rolle spielt und wo es klare Gesetzgebung dazu gibt. Beim Schutz von Erwachsenen allerdings ist der Standard in den USA in vielen Bereichen deutlich schlechter als das, was wir in Europa verlangen.
Das heißt also für uns, wenn wir über das Thema Sensibilisierung sprechen und um Kinderrechte, kann man auch raten, wenn man etwas gelöscht haben will, das Recht auf Vergessenwerden auch erreicht haben möchte, ist der Verweis, dass man minderjährig ist oder wenn die Eltern das formulieren, dass man diesen Verweis gibt, hat man eine höhere Chance, dass es schneller und deutlicher geht, dass Informationen gelöscht werden.
Absolut, das entspricht unserer Erfahrung, dass das hilft. Trotzdem brauche ich natürlich auch da immer die richtigen Ansprechpartner im außereuropäischen Ausland und man ist in gewisser Weise in der Position eines Bittstellers. Man kann auf mehr Verständnis hoffen, wenn es um Kinderdaten geht. Aber das ist natürlich auch noch keine sichere Gewähr dafür, dass die Anbieter auch tatsächlich funktionieren und wirklich löschen. Also insofern fühle ich mich im europäischen Datenraum doch deutlich besser aufgehoben und sicherer, als ich mich irgendwo sonst auf der Welt fühlen würde.
Und deswegen Sensibilisierung, damit man, bevor man was postet, weiß, was man, dass man abschätzen kann, was damit passieren kann mit diesen Informationen. Womit wir wieder bei der Aufgabe wären, darüber zu informieren und zu beraten.
So ist es. Und auch da muss die Sensibilisierung beide Rollen in den Blick nehmen. Wie muss ich mich benehmen? Sinnvollerweise, damit mir später persönliche Informationen nicht vorgehalten werden oder mir auf die Füße fallen. Und gleichzeitig auch sozusagen die Täterperspektive mit reinbringen. Wie respektvoll muss ich mit den Daten anderer, meiner Schulfreundinnen und Freunde, meiner Verwandten, Bekannten oder irgendwem, wie muss ich mit diesen Daten umgehen, um nicht selbst deren Rechte zu verletzen? und andere in eine Position bringe, die wirklich schädlich für sie sein kann.
Und wie gelingt es nun, dass man konkret in Schulen durch bestimmte Angebote oder so Schüler erreicht, sensibilisiert und sagt, wie der Umgang mit einem Smartphone zum Beispiel geeignet erscheint oder welche Informationen man teilt? Wo gibt es da noch Handlungsdefizite und auch Spielräume?
Also Handlungsdefizite gibt es überall, weil wir das Thema, jedenfalls bei uns in Baden-Württemberg, noch nicht so lange bespielen. Vielleicht jetzt seit 2-3 Jahren uns intensiver darum kümmern. Wir waren da im Ländle nicht die Ersten, die das Thema entdeckt haben. Das Thema gibt es auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung. Ich komme ja ursprünglich, was den Datenschutz angeht, aus Rheinland-Pfalz. Und da waren wir tatsächlich sehr früh dran, dass wir schon 2010, 2012 uns speziell um dieses Thema gekümmert haben und Formate entwickelt haben, wo insbesondere im schulischen Bereich man sich einen Vormittag geschnappt hat und zunächst mal, das war damals mit Oberstufenklassen in Gymnasien, für das Thema Datenschutz sensibilisiert hat. Das war eine lange Erfahrungsstrecke. Erfreulicherweise ist dieses gesamte Projekt dann später von Rheinland-Pfalz auf die Datenschutzkonferenz übergegangen. Also seitdem machen alle Aufsichtsbehörden in Deutschland in unterschiedlicher Form, leisten sie ihren Beitrag für die Sensibilisierung. Und das Wichtigste oder ein ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich ist, dass man differenziert vorgeht, dass man also sehr genau schaut, welche Altersgruppe habe ich vor mir, wie erreiche ich die am besten, wo erreiche ich die. Häufig ist die Antwort, naja, über die Schulen erreicht man sie. Und begonnen haben wir damals damit, 16-, 17-Jährige zu schulen. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Nutzungsalter sinkt immer weiter. Ja. Wir haben eben nicht mehr den 16-Jährigen, der sein erstes Smartphone bekommt, sondern das Alter sinkt. Und es reicht eben nicht aus, mit der Oberstufe zu reden. Und wir sind nach und nach dann immer jünger geworden, was die Klassen anging. Dann waren wir in der Mittelstufe gelandet, 9., 8. Klasse. Und jetzt sind wir so in der Phase, wo man sagen muss, dass der Zeitpunkt, wo Jugendliche zum Beispiel ihr eigenes Smartphone bekommen, gesunken ist auf den Übergang zur weiterführenden Schule, aus der Grundschule raus. Auch da wird man inzwischen schon sagen müssen, es gibt eine Menge Grundschüler, die haben inzwischen schon ein Smartphone und damit die Eröffnung des gesamten Internets. Und wir haben jetzt, und das ist ein sehr spannendes Projekt, über das wir gerne berichten, jetzt nochmal eine Stufe tiefer gegriffen und haben uns gefragt, ab wann kann ich eigentlich damit anfangen, mit Kindern, also wirklich auch mit kleinen Kindern, über die Thematik Datenschutz zu sprechen. Da werden jetzt viele die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, es reicht euch nicht, dass ihr den Rest der Gesellschaft terrorisiert mit euren komischen, vollkommen überzogenen Datenschutzideen. Warum müsst ihr jetzt auch noch die Kinder belämmern damit? Ich glaube, schlicht und ergreifend die Antwort heißt, weil die Kinder in dem Bereich schon Nutzer sind. Ja, wenn man sich den Spaß gemacht hat, mit einem 3-jährigen Kind ein Fotoalbum durchzublättern, und zwar ein richtig schönes, altes, der wird feststellen, das Kind blättert nicht. Das Kind wischt. Und warum wischt das Kind? Weil das Kind ganz spielerisch und normal durch die Einbeziehung in der Familie gelernt hat, Bilder schaut man auf dem Tablet und da kann man rumwischen. Ja? Und siehe da, das Kind ist Nutzer von Cloud-gespeicherten Daten. Und dann kann man sagen, naja, ist ja alles nicht so schlimm, aber da geht's los sozusagen. Ja? Und das nächste ist, dass das Kind möglicherweise nicht nur ein Smartphone geschenkt bekommt, sondern auch getrackt wird von den Eltern, weil die Eltern gerne auch zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht gerne wissen würden, wo das Kind so ist. Und dann kriegt es entweder eine Smartwatch oder halt ein Smartphone. Und das tracken die Eltern.
Oder einen Schulranzen.
Oder einen Schutzranzen, das berühmte Schutzranzenprojekt, wo wir in den Schulranzen verbaut ein Ortungssystem haben. Tolle Einrichtung, wo es auch einen Alarmknopf gibt, wo man draufdrücken kann, wenn das Kind in Not gerät oder sich verlaufen hat und dann direkt auf das Smartphone von Mama oder Papa verbunden wird und sagen kann, ich weiß nicht, wo ich bin, hol mich ab. Das heißt, wir haben immer jüngere Zeitgenossen, die mit der den Segnungen der digitalen Welt konfrontiert werden. Und das spricht aus meiner Sicht schon stark dafür, dass man genau auch mitwandert mit dieser verjüngten Nutzergruppe und die entsprechenden Angebote macht. Das ist für uns auch Neuland. Wie redet man mit einem Kindergartenkind über Datenschutz? Wahrscheinlich nicht, indem er Artikel 6 vorliest. Da kann ich schon nicht erklären, was personenbezogene Daten sind. Aber ich muss halt andere Formen der Sensibilisierung nutzen. Und das probieren wir gerade aus. Indem wir in dem Bereich Filme drehen, indem wir Märchen erzählen. Das Märchen vom Rumpelstilzchen spielt da eine große Rolle. Das haben wir uns jedenfalls gedacht als Aufsichtsbehörde, dass das ein guter Ansatzpunkt wäre für eine Sensibilisierungsmaßnahme nach Artikel 57 der Datenschutzgrundverordnung. Dazu wollen wir Filme drehen, dazu wollen wir Singspiele machen und uns einfach an dieses Thema rantrauen und gucken, das ist ein Versuch, erreichen wir damit etwas? Erzeugen wir Verwirrung? Das wollen wir nicht, dann ziehen wir uns wieder zurück. Und wie kommen wir auch da sozusagen an den Adressaten? Es wird nicht so sein, dass meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus jetzt in die Kindergärten ausschwärmen und dort sozusagen die Weisheit des Datenschutzes verbreiten, sondern wir werden einfach Mittel zur Verfügung stellen, dass die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten ein Thema haben, aufbereitete Unterlagen, Videos, Hörspiel, mit denen man sich mal rantasten kann an das ganze Thema. Und dann, glaube ich, lässt sich das durchaus entwickeln, sodass wir dann in 2-3 Jahren wissen, ja, das passt, das hat einen Nutzen, das verwirrt jetzt niemanden, sondern das setzt einen Anker auch. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Ansatz funktioniert.
Und jetzt gibt es dieses Märchen Rumpelstilzchen auch bei uns auf der Homepage zu hören. Du hast da auch eine Rolle übernommen.
Eine nicht so tragende Rolle, aber ja, ich war auch dabei.
Du warst auch dabei. Und warum Rumpelstilzchen?
Ja, also zum einen war unsere Überlegung, soweit wir uns noch an unsere Kindheit erinnern konnten, das hatte was mit Märchen zu tun. Und Märchen hatten eine gute Funktion. Auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht und auch Gespräche geführt zur Frage, nämlich, wie wirken Märchen eigentlich? Und sind Märchen eigentlich heute noch aktuell? Ist das etwas oder ist das irgendwie überholt? Ist das nur so eine Vorstellung einer Aufsichtsbehörde von Kindheit, wie sie sein sollte? Nein, Märchen funktionieren auch heute noch. Und dann haben wir uns umgeschaut und das Märchen Rumpelstilzchen ist, glaube ich, besonders naheliegend, das zu nehmen. Es ist nämlich, ohne jetzt allzu viel zu spoilern in dem Bereich, es ist ein Märchen, das zeigt, welche Macht der Name über die Person hat. Und was es offensichtlich für einen Wert für den Einzelnen darstellen kann, seinen Namen für sich zu behalten, nicht namentlich festgemacht werden zu können, so wie es dem armen Rumpelstilzchen widerfahren ist, dass die Königstochter, die damals noch Müllers Tochter war, durch Lug und Trug und Spionage den Namen des Rumpelstilzchens rausgefunden hat und das Rumpelstilzchen damit konfrontierte und das Rumpelstilzchen war so entsetzt und verärgert darüber, dass es mit Namen benannt werden konnte, dass es sich vor lauter Zorn und Verzweiflung und Wut in der Mitte entzweigerissen hat. Also sein Leben aufgegeben hat, weil sein Name bekannt war. Und wir wissen, der Name ist ein personenbezogenes Datum, ist das personenbezogene Datum schlechthin. Und die Brüder Grimm wussten das und haben die Geschichte deswegen aufgeschrieben. Deswegen haben wir sie aufgenommen.
Und die Brüder Grimm sind große Geschichtenerzähler. Deswegen haben sie diese Rolle einem Fiesling gegeben, dem Rumpelstilzchen, damit das eine besondere Spannung nochmal erzeugt. Also dass die er hilft ja der zukünftigen Königin auch.
Ja, aber man sieht schon damals, die Gebrüder Grimm wussten, Datenschutz ist Täterschutz.
Weil das ein sehr schöner Abschluss ist mit einem Augenzwinkern. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Und das Märchen Rumpelstilzchen steht online, ist abrufbar und dazu auch ein Interview von der Kollegin, die hier im Haus aktiv ist. die auch mit darüber gesprochen hat mit deiner Expertin, warum Märchen und was ist die besondere Funktion von Märchen, auch auf unserer Homepage abrufbar. Das können wir hier an dieser Stelle noch erwähnen. Dann sage ich Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Hat mir Spaß gemacht. Tschüss.